ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann. Vom womöglichen Gelingen der russischen Revolution. In O-Ton Playback senden wir heute den Mitschnitt dieser Lesung und Buchvorstellung mit Bini Adamczak. Sie fand am 19. April 2018 an der Universität Freiburg statt. Veranstaltet vom Rosa-Luxemburg-Club Freiburg, der anarchistischen Gruppe Freiburg und dem Referat gegen Faschismus des Stura der Uni Freiburg.
Ich finde es besonders beeindruckend, dass die Einladung erfolgt vom antifaschistischen Referat, aber vor allem vom Rosa-Luxemburg-Club und einer anarchistischen Gruppe. Aus Perspektive der Geschichte, um die es heute Abend gehen soll, ist schon ein wenig ungewöhnlich und führt bereits direkt ins Thema des Vortrags und eine mögliche Konklusion des Textes. Was die Konklusion, das Resultat, die Schlussfolgerung angeht, möchte ich gleich vorab euch ein bisschen spoilern. Die Lesung beschränkt sich aufgrund der Struktur des Textes auf das erste Kapitel, weswegen ich vom Ende der Lesung so viel verraten kann, dass sie mit einem Cliffhanger aufhört. Die Zukunft der Revolution war noch nicht entschieden, als eine Gruppe von 249 politischen Gefangenen aus den USA im Januar 1920 Russland erreichte. Unter ihnen befanden sich auch die Anarchistinnen Alexander Bergmann und Emma Goldman. Für beide stellte die Ankunft zugleich eine Rückkehr dar. Sie waren in Russland geboren und hatten dort vor der Emigration in die USA ihre Jugend verbracht. Allerdings kehrten sie trotz freudiger Erwartungen nicht freiwillig in jenes Russland zurück, das sich seit ihrer Ausreise so radikal und in ihrem Sinne gewandelt hat. Sie waren direkt aus US-amerikanischen Haftanstalten in die junge Sowjetrepublik abgeschoben worden. Das sozialistische Russland begrüßte sie mit Begeisterung. Für Alexander Bergmann war es nicht die erste Erfahrung mit der Solidarität russischer Arbeiter. Er hatte bereits mehrere Male im Gefängnis gesessen, das erste Mal von 1892 bis 1906, nach einem gescheiterten Attentat auf den Kapitalisten Henry Clay Frick, der auf streitende Arbeiterinnen hat erschießen lassen. Ein weiteres Mal 1917 nach einem Angriff auf die bellizistische Parade des Preparedness Day, an dem ihm wie Emma Goldman eine geistige Mitschuld vorgeworfen wurde. Bereits dort, 1917, hatten Kronstädter Matrosinnen gedroht, den US-Botschafter in Petrograd als Geisel zu nehmen, wenn sich die Situation der politischen Gefangenen wie Bergmann nicht bessern sollte. Dieses Mal jedoch, am Tag der Ankunft im revolutionären Russland, war die Erfahrung internationaler Solidarität noch viel überwältigender. In seinem Tagebuch beschreibt Alexander Bergmann diesen Moment der Ankunft. Die Revolutionshymne, gespielt von einer Kapelle der Roten Armee, begrüßte uns, als wir die Grenze überschritten. Die Hurras der rot bemützten Soldaten, vermischt mit dem Jubel der Deportierten, hallten durch den Wald und verebbten in der Ferne als ein Zeichen der Freude und des Trotzes. Barhäuptig stand ich inmitten der sichtbaren Symbole der siegreichen Revolution. Ein Gefühl von Erhabenheit, von Ehrfurcht überkam mich. So mussten sich meine frommen Vorfahren gefühlt haben, als sie zum ersten Mal das Allerheiligste betraten. Ich spürte das Verlangen, auf die Knie zu fallen und den Boden zu küssen, diesen Boden, der geweiht ist mit dem Herzblut von Generationen in ihrem Leiden und ihrem Martyrium und gesegnet von den Revolutionären meiner Tage. Niemals zuvor, nicht einmal im ersten Glücksgefühl der Freiheit, an jenem denkwürdigen Tag im Mai 1906, nach 14 Jahren im Staatsgefängnis von Pennsylvania, bin ich so aufgewühlt gewesen. Mir war danach, die ganze Menschheit zu umarmen, ihr mein Herz zu Füßen zu legen, mein Leben tausendfach in den Dienst der sozialen Revolution hinzugeben. Es war der schönste Tag meines Lebens. Der schönste Tag im Leben des Alexander Berkman war der Tag seiner Ankunft im Land der Revolution. Wie lässt sich diese Ankunft verstehen? Wie erklärt sich das Glück, von dem sie handelt? Wie lässt sich der Superlativ, den Berkman wählt, begreifen, lebensgeschichtlich und zeitgeschichtlich? In welchem Verhältnis stehen Persönliches und Politisches hier? Und hat diese Zweiteilung der Welt in Persönliches und Politisches in dieser Erfahrung überhaupt noch Bestand? Was ist, wenn es das gibt, universelle Intimität? Wie lässt sich mit anderen Worten die ganze Menschheit umarmen? Zunächst irritieren die Versatzstücke religiöser Sprache, die sich wie Störgeräusche in die Beschreibung eines zwar äußerst seltenen, aber vollkommen irdischen Glücks mischen. Auch Emma Goldman beschrieb ihre Ankunft im sozialistischen Russland mit religiösen Figuren. Sowjetrussland, geheiligter Boden, magisches Volk. Nun bist du zum Symbol der Hoffnung der Menschheit geworden. Du allein bist dazu bestimmt, die Menschheit zu erlösen. Was bedeutet das, dass Goldman den roten Boden der Revolution heilig nennt? Dass Berkman seine Vorfahren erinnert, die das Allerheiligste betreten. Und warum verspürt er gerade in dem Moment, in dem das Leben schön, am schönsten war, das Verlangen danach, es hinzugeben und nicht nur einmal, sondern gleich tausendmal? Schließlich haben nicht religiöse Menschen nur ein Leben. Geben sie es hin, ist es weg. Das ist der Unterschied zwischen einem revolutionären und einem religiösen Martyrium, das sich vorrangig nicht mit einer jüdischen Tradition verbindet, aus der Berkman autobiografisch stammt, sondern mit einer christlichen. Das Christentum entwickelte in seinem zweiten Jahrhundert sogar eine Theologie des Martyriums, wonach dieses zu unmittelbarer Seligkeit führt. Auf das erstere, das säkulare Martyrium, steht hingegen die Strafe des ewigen Todes. Wer sein Leben für die Revolution opfert, opfert es für die Revolution anderer Lebende. Die Toten kehren zwar wieder, aber als Tote für die Lebenden. Als Erinnerte, als Vererbende leben sie und ihre Ansprüche auf ein besseres zukünftiges Leben fort. In diesem Sinne einer schwachen messianischen Kraft, wie Walter Benjamin die Verbindung zwischen den Generationen nannte, lässt sich die Beziehung entschlüsseln, die Berkman zwischen den Leidenden der Vergangenheit und den Revolutionären der Gegenwart zieht. Letztere, die Revolutionäre der Gegenwart, sind, wie Walter Benjamin es ausdrückte, erwartet worden. Zugleich entstammt die aus der Vergangenheit rührende Hoffnung auf Befreiung, allerdings auch der Vergangenheit Alexander Berkmans selbst. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Inhaftierung hatte der Begriff der Freiheit für ihn einen sehr konkreten, einen sehr materiellen Gehalt. Nicht einmal das Glück der Befreiung nach 14 Jahren Gefängnis jedoch konnte an das Gefühl heranreichen, das die Ankunft in der Revolution für ihn bedeutete. Erschien ihm die Freiheit, die er in Russland vermutete, als umfassender, tiefgreifender, realer als die Freiheit der Entlassung aus dem Gefängnis, weil er spürte, dass im Kapitalismus außerhalb des Gefängnisses nicht die Freiheit beginnt, sondern lediglich ein umfassendes Kerkersystem voller Einschließungen, Bevormundungen, Vereinzelungen, Beschränkungen, aus dem sich nur revolutionär entkommen lässt? Alexander Berkman wusste, wovon er sprach. Er war auch nach seiner ersten Entlassung immer wieder verhaftet worden und für mehrere Jahre teils in Isolationshaft inhaftiert worden, was seiner Gesundheit schweren Schaden zugefügt. Allerdings entsprach auch die Freiheit Sowjetrusslands nicht der von ihm erwarteten. Berkman, der bereits mit Zweifeln eingereist war, sollte darüber bald nach seiner Ankunft Gewissheit erhalten. Die gegen alle Autoritäten gerichtete Revolution mündete in autoritäre Repression. War das Glück, das Berkman verspürte, also vor allem Ausdruck einer Verkennung der Realität? Ein Rausch, der tatsächlich jenem ähnelt, den Gläubige erleben, wenn sie einen heiligen Ort betreten? Eine Illusion, die Erlösung von vergangenen Traumata und Heilung gegenwärtiger Leiden vorspiegelt und sie für einen Moment als Placebo, Quacksalberei, Schindluder, Magie gewährt? Durfte der Anarchist glauben, in einer Welt angekommen zu sein, deren notwendige Beschaffenheit ihm aus einer kollektiv geteilten Sehnsucht bekannt war? Oder verwechselte er seine individuellen Wünsche mit gesellschaftlichen Realitäten? Sollte der schönste Tag dieses Lebens wirklich das Ergebnis einer Abschiebung sein? Hätten nicht andere Erfahrungen näher gelegen? Der erste Kuss, die zweite Hochzeit, ein Urlaubstag am Meer? Solche Fragen werden ermöglicht von dem spezifischen Diskurs der Psychologie oder der Psychoanalyse, der Alexander Berkman und Emma Goldman weitgehend unbekannt war. Der mit diesem Diskurs auftretende Zweifel, ob es sich bei dem, was den Subjekten als ihr Innerstes erscheint, als Beweggrund, als Affektursache, nicht möglicherweise um den Effekt einer Selbsttäuschung handeln könnte, stellte sich ihnen so nicht. Anders als bei nachkommenden Revolutionärinnen muss die politische Erfahrung bei Berkman oder Goldman nicht beständig gegen den psychologischen Zweifel verteidigt werden. Hinter den hehren revolutionären Zielen versteckten sich in Wirklichkeit banale private Motive. Aber verstellt die individualpsychologische Methode nicht ohnehin das Besondere einer historischen und sozialen Erfahrung? Ist die Familie wirklich prägender als die Gemeinde? Das Private notwendig emotionaler als das Öffentliche? Der sexuelle Impuls ursprünglicher als der politische? Oder ist diese Vorstellung selbst der Effekt eines modernen Spaltungsregimes? Wäre es nicht möglich, den psychologistischen Verdacht umzudrehen, um jene Erfahrung verstehbar zu machen, die Alexander Berkman auch für uns Nachkommende erinnert? Vielleicht ist die Sehnsucht nach der Revolution nur ein Substitut, nur ein Ersatz für die Sehnsucht nach Liebe. Und die Sehnsucht nach Liebe nur ein Substitut, nur ein Ersatz für die Sehnsucht nach den Eltern. Aber vielleicht ist die Sehnsucht nach den Eltern, die daher rührt, dass sie unbefriedigt blieb, nur ein Platzhalter für die Sehnsucht nach einer wirklichen Liebe. Und die Sehnsucht nach romantischer Liebe nur ein schwacher Ersatz für die Sehnsucht nach einem Leben in zärtlicher Solidarität, ohne Angst und Erniedrigung, indem es für private Liebe und privatisierte Elternschaft keine solche Dringlichkeit mehr gäbe. Das Glück, das Alexander Berkman verspürte und das Menschen, die ihr Leben in den Grenzen bürgerlicher Gesellschaft haben fristen müssen, fremd erscheinen dürfte, speist sich aus genau dieser Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die nicht erfüllt wurde, bis heute nicht. Auch die Anarchistin Emma Goldman, die bereits in den USA trotz aller politischen Differenzen die Bolschewiki verteidigt hatte, empfand die russische Revolution als das bemerkenswerteste Ereignis unserer Tage. Mit ihr sei Sowjetrussland zum Symbol der Hoffnung der Menschheit geworden. Deutlicher als das Glück, von dem Berkman sprach, verweist der Begriff der Hoffnung, den Goldman wählt, auf die spezifische Zeitlichkeit der Revolution. Hoffnung ist, genau wie Angst, auf die Zukunft gerichtet. So wie die Angst einem Ereignis gilt, dessen Eintreten befürchtet wird, auch wenn dieses Ereignis nur die Fortführung der Gegenwart wäre, die Angst davor also, dass es niemals besser wird, so gilt auch die Hoffnung, selbst wenn sie Hoffnung auf Fortführung wäre, keinem Zustand, der bereits existiert, sondern einem, der noch kommen soll. Die Revolution will eine zukünftige Welt realisieren, von der sie lediglich der Anfang ist. Das macht es schwer, die Revolution zu fokussieren. Sie ist per Definition kein Zustand, sondern ein Übergang. Ein, wie es im Deutschen heißt, Übergangszustand. Die Unschärfe ihres Seins rührt daher, dass sie wesentlich werden ist. Ihre Existenz lässt sich nur als Tendenz diagnostizieren. Es ist diese Unabgeschlossenheit der revolutionären Gegenwart, die bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts und noch weit darüber hinaus immer wieder die Debatten um die Sowjetunion bestimmen sollte. Jeder historisch-spezifische Moment der revolutionären Wirklichkeit wurde von seinen Apologetinnen, seinen Verteidigerinnen, als bloß temporärer relativiert und von seinen entscheidenden Akteurinnen als genau solcher legitimiert rechtfertigt. Auf Grundlage dieser Zeitlichkeit, dieser Temporalität dieser Übergangszeitlichkeit, konnte die stalinistische Logik aufgetragen werden, der zufolge der in der Zukunft liegende Zweck die gegenwärtigen wie vergangenen Mittel rechtfertigt. Eine Logik, die ungezählte kommunistische Intellektuelle dazu verleitete, die stalinistischen Verbrechen zu legitimieren. Die Motivation hierfür entspringt nicht aus der Zukunft, sondern stammt, wie Hoffnung und Angst, aus der Erfahrung einer schmerzvollen und entbehrungsreichen Vergangenheit wie Gegenwart, ohne welche die Erwartung auf Erlösung oder Linderung nicht diese Dringlichkeit annehmen könnte. Die Ungleichzeitigkeit der Weltgeschichte ermöglichte, dass Sowjetrussland zu einem Symbol für die Hoffnung der Menschheit verdichtet werden konnte. Mit der Räterepublik lachte die vergangenheitsverhaftete Gegenwart der außerrussischen Welt eine mögliche befreite Zukunft an. Raum und Zeit überlagerten sich, der Osten wurde zum Morgen. Welche tatsächliche Zukunft verschieden möglicher Zukünfte sich hier aber realisieren sollte, welche Hoffnungen dabei erfüllt und welche Erwartungen enttäuscht werden würden, war die zu entscheidende Frage. Sie blieb, solange die Sowjetunion bestand, Anlass für Streit. Ein Streit, der nicht nur bürgerliches und sozialistisches Lager voneinander trennte, sondern auch die Linke in eine unübersehbare Fülle von Fraktionen spaltete. Der Revolutionär Viktor Serge, der als Anarchist nach Russland kam, dort zu einem Anhänger Trotzkis, später zu dessen Kritiker wurde, notierte am Vorabend des stalinistischen Terrors: Die Reaktion im Herzen der Revolution stellt alles in Frage, gefährdet die Zukunft, die Prinzipien und die schöne Vergangenheit der Revolution selbst. Diese innere Gefahr, die Gefahr der inneren Konterrevolution, warnte Serge in Erwartung einer erneuten Verhaftung, sei zuweilen sehr viel realer als die äußeren Gefahren, von denen man spricht, mitunter gerade um die ersteren vergessen zu machen. Die Vergangenheit vergeht nicht, nicht einfach. Sie bleibt anwesend als Architektur und Sprache, Gesetz und Gewohnheit. In ihren Wirkungen bestimmt sie die Gegenwart der Lebenden wie ihre Aussicht auf Zukunft. Zugleich und deswegen greift auch die Gegenwart auf die Vergangenheit zu und ändert sie nach ihrem Vorbild. Was geschehen ist, liegt, nur weil es geschehen ist, nicht vor Veränderung geschützt hinter einer Mauer aus Zeit. Eine Gefahr in der Gegenwart bedroht auch die Vergangenheit. Das gilt auch für diese Geschichte. Die stalinistische Konterrevolution bedrohte die vorangegangene Revolution und hat bis heute nicht aufgehört, sie zu bedrohen. Marx hatte auf Stalin weniger Einfluss als Stalin auf Marx. Die hier gestellte Frage lautet jedoch, wie vollständig der Sieg dieser reaktionären Gegenwart über jene revolutionäre Vergangenheit war. Die Frage stellt sich heute aus unsicherer Entfernung, als Frage danach, wie dicht die vergangenen Geschichten der Konterrevolution die vergangenen Schichten der Revolution versiegelt haben. Als Frage danach also, wie viel der Vergangenheit eines anderen Aufbruchs und seiner möglichen Fortsetzung sich heute noch retten lassen, wie umfassend dieser Anfang von jenem Ende verschlungen wird. Alexander Bergmann erlebte bald, wie so viele Reisende vor und nach ihm, eine Enttäuschung seiner ersten Hoffnung. Sein Tagebuch aus der russischen Revolution 1920 bis 1922 berichtet davon. Das abschließende Urteil dieses Tagebuches, kurz vor Bergmanns Abreise aus Russland, bezeugt die Verkehrung des anfänglichen Glücks ins schließliche Unglück. Grau vergehen die Tage. Die Glut der Hoffnung ist erloschen. Terror und Despotie haben das im Oktober entstandene Leben ausgelöscht. Die Schlagworte der Revolution sind leeres Geschwätz, ihre Ideale im Blut der Menschen ertränkt. Der Hauch der Vergangenheit verurteilt Millionen zum Tod. Der Schatten der Gegenwart hängt wie eine schwarze Wolke über dem Land. Die Diktatur stampft die Massen nieder. Die Revolution ist tot, ihr Geist in die Wüste verbannt. Warum verschwand hinter dieser Enttäuschung nicht die anfängliche Hoffnung? Warum ließ Alexander Bergmann in seinem offensichtlich editierten, in seinem offensichtlich überarbeiteten Tagebuch trotz dieses ernüchternden Endes den euphorischen Anfang stehen, statt ihn zu löschen oder zumindest abzuschwächen? Weiterhin ist dort zu lesen, dass der Tag der Ankunft im revolutionären Russland der schönste Tag seines Lebens war. Als könne diese Erfahrung nicht völlig vom späteren Wissen überschattet werden. Ganz ähnlich wie die Erinnerung an andere Liebesgeschichten nicht notwendig vom kümmerlichen Ende, das sie nahmen, ausgelöscht wird. Das wäre der Fall nur, wenn dieses Ende nicht bloß bereits am Anfang angelegt gewesen wäre, sondern wenn sich in der Anlage des Anfangs ausschließlich dieses Ende befunden und nicht noch andere glückliche. Wenn das enttäuschende Ende des hoffnungsvollen Anfangs also notwendig gewesen wäre, unvermeidbar. Was aber, wenn, wie Viktor Serge argumentiert, der Bolschewismus nicht nur den Keim allen Stalinismus in sich trug, sondern auch viele andere Keime, eine Masse anderer Keime, die jene nicht vergessen sollten, die den Enthusiasmus der ersten Jahre der ersten siegreichen sozialistischen Revolution durchlebt haben. Wenn es in der Revolution weit über den Bolschewismus hinaus noch Möglichkeiten auf ein anderes Ende, auf andere Enden gab, dann war die Freude über die Erfahrung der Freiheit mehr als eine Täuschung, und die Ankunft in der sozialistischen Räterepublik tatsächlich der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann. Die Revolution von 1917 war kein singuläres, kein vereinzeltes Ereignis. Sie war nicht die gewaltige Erhebung, zu der sie staatskommunistische wie antikommunistische Geschichtsschreibungen gern stilisieren, auf die sie sie reduzieren. Geboren aus den Theorien von Karl Marx, durchgesetzt unter der weisen Führung Wladimir Iljitsch Lenins, verkörpert in der Erstürmung des Winterquartiers. Stattdessen war die Revolution ein Ensemble vieler Revolutionen, einander widersprechenden und sich wechselseitig beeinflussenden, die sich in Wellen über das riesige Russische Reich und seine Grenzen hinaus bewegten. Auch wenn sie sich in den europanahen Großstädten verdichten, in Moskau, vor allem in Petrograd, so hatten sie ihre dezentrierten Zentren mit der ungeordneten Desertion und den wilden Enteignungen mehr an den Frontlinien des Weltkrieges und auf dem Land des Großgrundbesitzes. Noch in den 20er Jahren war in manche Gegenden Russlands kaum mehr als die Kunde gelangt, dass in Petersburg ein neuer Zar eingesetzt worden sei. Die Größe des revolutionären Raums und die Langsamkeit der Kommunikation erlauben unterschiedlichste regionale Konstellationen und widersprüchlichste Interpretationen der Revolution. Sie verkörpern damit zugleich verschiedene Möglichkeiten der geschichtlichen Entwicklung. Revolutionen sind Öffnungen der Geschichte. Sie erlauben die Realisierung einer Vielzahl historischer Möglichkeiten, von denen sich nur einige wenige werden durchsetzen können. Erst nachträglich und mit Hilfe eines großen propagandistischen Aufwands kann es so erscheinen, als hätten sich gerade diese Möglichkeiten mit Notwendigkeit und also ohne alle Alternative verwirklicht. Nachher ist man immer klüger oder auch nicht. Die Gewalt des Stalinismus tötete Zehntausende Revolutionäre und löschte sie zugleich aus der Erinnerung. Wer in Ungnade fiel, verlor seinen Platz in der Partei wie in den Geschichtsbüchern. Per Beschluss wurden Namen in Texten geschwärzt, Gesichter aus Fotos und Filmen geschnitten. Um die Gegenwart zu beherrschen, wurde die Vergangenheit geändert. Um die Vergangenheit zu ändern, wurden die Toten ein zweites Mal getötet. Wer nachkommend über die Geschichte des Kommunismus schreibt, muss dem Rechnung tragen. Der Antikommunismus, der den Kommunismus mit der stalinistischen Gewalt identifiziert, macht sich zu deren Komplizen. Der Antikommunismus bestätigt so den Anspruch des Stalinismus, der Kommunismus zu sein, und wiederholt zugleich dessen Auslöschung aller kommunistischen Alternativen. Dieses Buch ist gegen beide gerichtet, Stalinismus wie Antikommunismus. Es erzählt die Geschichte nicht nur, um zu wiederholen, was in der Vergangenheit geschah, sondern um im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, wie Walter Benjamin es nannte. Es versucht, Anspruch und Wirklichkeit der russischen Revolution so gegeneinander zu lesen, dass in ihrem Scheitern die Möglichkeit eines Gelingens aufscheint. Sowohl dieser wie weiterer Revolution. Wenn das Wörtchen wenn wirklich wäre. Der eventualgeschichtliche Entwurf findet nicht in einem determinationsfreien Raum statt, in dem sich sämtliche Faktoren so lange frei ändern ließen, bis das gewünschte Ergebnis als historisches Resultat erscheint. Die Eventualgeschichte, die Geschichte der Möglichkeit, muss vielmehr fest in der Realgeschichte, in der Geschichte der Wirklichkeit verankert werden. Weder über das Wetter noch über konterrevolutionäre Truppen kann sie verfügen. Sie spricht nie zu allem und spricht zur Zukunft der eigenen Gegenwart nur in indirekter Weise. Stattdessen muss sie entscheiden, wen sie zur Adressatin ihrer zu spät kommenden Ratschläge erklärt. Hier sind dies insbesondere bäuerliche proletarische Revolutionäre. Das heißt, machnowistische Anarchistinnen, linke Sozialrevolutionärinnen und nicht-leninistische Bolschewiki, in Ausnahmen auch Leninistinnen, rechte Sozialrevolutionäre, Menschewiki und Mitglieder des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbunds, die sogenannten Bundisten. Alle anderen Faktoren gelten als extern. Die Kriegsparteien und die weißen Konterrevolutionäre, das zaristische und das sozialdemokratische Erbe, die Geschichte der Gewalt und die Person Lenins. Sie können nicht spekulativ, autorial, nachträglich verändert werden, sondern nur als Effekt veränderter Handlungen der angerufenen Akteure. Der Historiker und Kontrahistoriker Jörg Rössler hat 4 Grundsätze entwickelt, die eine Eventualgeschichte, eine Geschichte der Möglichkeit befolgen sollen, um sich von bloßer Fantasterei zu unterscheiden. Erstens, realgeschichtliche Verankerung in Akteurinnen und Ideen. Zweitens, realitätsnähe alternative Entwürfe. Drittens, strategische Bedeutung der alternativen Entscheidung. Und viertens, aber nicht zwingend, Berufung auf realgeschichtliche Analogie. Dieses Buch befolgt Röslers Grundsätze. Es trägt keine Forderung an die historischen Akteurinnen heran, die nicht bereits zu ihrer Zeit geäußert wurden. Es prüft die Forderung auf ihre Durchsetzbarkeit unter gegebenen Bedingungen und es bildet Analogien zu lokalen Modellen, deren Verallgemeinerkeit geprüft und empfohlen wird. Es bemüht sich somit nicht um den wiederholten Nachweis, dass Geschichte kontingent ist, sondern um einen real möglichen Ausweg aus dem revolutionären Dilemma. In diesem revolutionären Dilemma ist die Revolution von einer doppelten Gefahr umstellt. Der Gefahr der Niederlage und der Gefahr des Scheiterns. Erstere, die Gefahr der Niederlage, droht der Revolution von außen, durch konterrevolutionäre Truppen, internationale Geheimdienste, intervenierende Armeen. Zweite, die innere Gefahr, droht der Revolution von innen. Es ist die Gefahr des Scheiterns an den eigenen Maßstäben. Das historische Modell einer revolutionären Niederlage ist die Pariser Kommune. während die russische Revolution selbst zum Paradigma des revolutionären Scheiterns werden soll. Jedoch greifen beide Gefahren ineinander. Gerade die Angst vor gewaltsamer Niederschlagung wurde zum stärksten Motiv für die autoritäre Versuchung der russischen Revolution. In Kronstadt 1921 schließlich überlagern sich Niederlage und Scheitern der Revolution in einem einzigen historischen Ereignis. Der Erste Weltkrieg ist beendet, der Bürgerkrieg gegen die Weißen, gegen die Konterrevolution gewonnen. Im Moment des Sieges über die Konterrevolution markiert die gewaltsame Niederschlagung des Kronstädter Aufstands zugleich das Scheitern der Revolution als Emanzipation. Deshalb die Suche nach einem Ausweg aus dem revolutionären Dilemma. Sie soll die Position entkräften, die Kritik der bolschewistischen Politik sei eine Kritik der schönen Seele. Eine bloß moralische Anklage, die gut klinge, aber unrealisierbar bleibe. Die Härte der Realität habe keine andere Wahl gelassen, als eben jene hart. Unweigerlich hätte ein Mehr an Demokratie zur Niederlage gegenüber der weißen Konterrevolution geführt, ein Mehr an Sozialismus zum ökonomischen Bankrott. Das ist nicht nur eine bis in die Gegenwart hinein von vielen, nicht zuletzt marxistischen Historikerinnen vertretene Position, sondern auch exakt die Argumentation, die die bolschewistische Führung gegen die innerparteiliche Opposition ins Feld führt. Auf dem dritten Kongress der Kommunistischen Internationale im Sommer 1921 wurde die von Alexandra Kollontai formulierte und von Vertreterinnen der rätekommunistisch orientierten Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, KPD, unterstützte Kritik an der neuen ökonomischen Politik mit dem Hinweis erledigt, die Zugeständnisse an die kapitalistische Produktionsweise seien ohne Alternative, Not kenne kein Gebot. Auf Kollontais Vorschlag, dem Proletariat schöpferische Entfaltung zu gewähren, auf freie Initiative und Selbstorganisation zu setzen, statt auf bürgerliche und bäuerliche Kräfte, antwortete der Parteiintellektuelle Nikolai Bukhari: Also ich meine, das Mangelhafteste in der ganzen Rede der Genossin Kollontai ist, dass niemand begreifen kann, was sie eigentlich vorschlägt. Man kann ja Verschiedenes sagen. Zum Beispiel bei uns herrscht Korruption, wir sind schlechte Organisatoren, wir haben verschiedene Fehler gemacht. Das ist alles richtig. Aber Genoss, sagen Sie, wie wir es machen sollen. Wir wenden alle Mittel an, um diese Mängel zu beheben. Aber wenn Sie so ein schönes Wunderrezept haben, dann schämen Sie sich nicht, nennen Sie uns dieses Wunderrezept. Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. Das Protokoll vermerkt Heiterkeit. 100 Jahre später wäre jedes Rezept, das noch etwas bewirken könnte, tatsächlich ein Wunderrezept. Und würde es auch nur den Bolschewiki verschrieben, mit der Empfehlung, nicht alle Mittel selbst anzuwenden und damit die Mehrheit mittellos zu machen. Das Argument jedoch, eine harte Realität erfordere zwingend eine harte Politik, bleibt eine permanente, auch zukünftige Versuchung. Seine exemplarische Entkräftung wird damit auch über die historische Untersuchung hinaus relevant. Die Heiterkeit jedenfalls, die das Protokoll vermerkt, sollte den meisten Genossinnen wenig später im Halse stecken. Nicht zuletzt Bukharin, der, zum Stalinisten geworden, selbst von Stalins Henkern ermordet wurde. Wie er fiel ein Großteil der Anwesenden dem stalinistischen Terror zum Opfer. Die Revision der Grundlagen ihrer Arroganz ist deshalb selbst noch in ihrem eigenen Sinn. Bereits 1873 sagte Friedrich Engels über die spanischen Anarchisten, sie hätten der Welt ein unübertreffliches Muster davon geliefert, wie man eine Revolution nicht machen muss. 1920 antwortete der Anarchist Peter Kropotkin, an Russland lernen wir, wie der Kommunismus nicht eingeführt werden kann. Vom Ergebnis her betrachtet hatten beide recht. Keine der Revolutionen, weder diese anarchistische noch jene marxistische, brachten, was sie hatten bringen wollen. Die eine unterlag als Versuch, sie wurde von der Konterrevolution niedergeschlagen, die andere scheiterte im Sieg. Sie gewann über die Konterrevolution, konnte jedoch nicht ihre eigenen Maßstäben genügen. Aber die Revolution verschwindet nicht in ihrem Resultat. Es gibt in der Geschichte nicht ausschließlich Ergebnisse. Ebenso wenig im Übrigen wie in den Biografien, an deren Ende die vormals Lebenden ausnahmslos tot sind. Die Revolution lebt also in Prozessen und in Potenzialen. Aus ihr lässt sich noch mehr herausholen als das, was nicht zu wiederholen ist. Gegen alle von der Geschichte der Herrschaft und der Tradition des Krieges gedeckte Wahrscheinlichkeit hätte die russische Revolution gelingen können. Die Frage ist nur, wie? Vielen Dank.
Soweit die Lesung von Bini Adamczak aus ihrem Buch Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann vom womöglichen Gelingen der russischen Revolution. Im Anschluss an die Lesung beantwortete Bini Adamczak Fragen aus dem Publikum, die hier zusammengefasst werden. Die erste Frage: Wie konkret waren die Vorschläge, die bei dem erwähnten 10. Parteitag im Jahr 1921 diskutiert wurden?
Also dieses Jahr 1921, in dem diese Konferenz stattfindet, das ist ein crucial Jahr für die russische Revolution, weil dort einiges zusammenläuft. Ich habe es kurz genannt, aber in einem Nebensatz, deswegen ist das vielleicht auch untergegangen und es lohnt sich, das nochmal zu wiederholen. Erstens ist das Jahr 1921 so besonders wichtig, weil dort die äußere Konterrevolution, also die intervenierenden Truppen der Alliierten, der Entente, zurückgeschlagen sind und jetzt diese Gefahr, die russische Revolution könnte von ihr befeindeten bürgerlichen Mächten zerstört wurden, sich erledigt hat. Und gleichzeitig ist der Bürgerkrieg, der von inneren konterrevolutionären Kräften gegen die Revolution geführt wurde, besiegt, also entschieden worden auf Seiten der Revolution, auf Seiten ihrer führenden Kräfte, der Bolschewiki. Gleichzeitig kommt es im ganzen Land auch deswegen zu Aufständen, weil Anarchistinnen und Oppositionelle und andere Oppositionelle sich nur nicht länger zufrieden geben wollen mit dem Argument, man könne nicht demokratisch vorgehen, man könne nicht in Reden Politik machen, man müsse eine autoritäre Führung haben, weil die militärische Situation das verlangt. So kommt es zum Beispiel in der Ukraine zu Aufständen von anarchistischen Gruppen, aber auch im ganzen Land zu Streikbewegungen von Arbeiterinnen, die sich nicht mehr in gleicher Weise gängeln lassen wollen, wie das während der Kriegswirtschaft der Fall war. Und es kommt zu dieser berühmten Besetzung von Kronstadt durch Kronstädter Matrosen. Parallel zu dieser Besetzung von Kronstadt findet eine Parteikonferenz statt, der 10. Parteitag. Und in dieser Konferenz, auf diesem Parteitag, wird die innerparteiliche Opposition plattgemacht. Und das ist vor allen Dingen die linkskommunistische Opposition und die Gruppe der Arbeiteropposition. Und von der Gruppe der Arbeiteropposition wiederum ist Alexander Kollontai einer der zentralen Sprecher. Diese unterschiedlichen oppositionellen Gruppen, Anarchistinnen, Kronstädter Matrosinnen, streikende Arbeiterinnen und Linkskommunistinnen, Arbeiteropposition, unterscheiden sich jetzt einigermaßen in den Vorschlägen, die sie unterbreiten. Aber sie sind sich alle doch relativ einig darin, dass die Räte, die im Namen der Sowjetunion an erster Stelle stehen, wieder stärker ins Zentrum gerückt werden müssen. Das ist sowas wie innerparteiliche Demokratie, aber auch darüber hinaus Demokratie geben muss. Und dass nicht die gesamte Initiative in den Händen der Partei liegen darf und der Parteiführung vor allem, die, um die Initiative zu behalten und demokratische Prozesse, Massenpartizipation zu umgehen, auf bürgerliche Spezialistinnen, Beamte des zaristischen Staatsapparates zurückgreifen. Und auf dem 10. Parteitag wird, das ist ja bekannt, diese Position zurückgewiesen. Die Vorschläge der Opposition werden nicht angenommen. Stattdessen wird die Opposition verboten und vorher noch der Kronstädter Aufstand zerschlagen. Und eingeführt wird stattdessen eine neue ökonomische Politik, die Zugeständnisse an kapitalistische Produktionsweise bedeutet und einen freien Handel zwischen Land und Stadt ermöglicht. Somit auf der ökonomischen, sozialökonomischen Ebene eigentlich einen Rückschritt bedeutet, während gleichzeitig die autoritäre Führung der Partei erhalten wird und bestätigt wird.
War das Jahr 1921 damit ein Point of No Return oder wäre an einem anderen Punkt, zum Beispiel nach Lenins Tod, eine andere Entwicklung noch möglich gewesen?
In der Anmoderation wurde ja schon darauf verwiesen, dass ich zu dem Thema schon mal ein Buch geschrieben habe, gestern Morgen, über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster, die Rekonstruktion der Zukunft. Und dort nehme ich einen weiteren historischen Ausschnitt, da beginne ich 1939 und rede von der Auslieferung antifaschistischer Kommunistinnen an Nazi-Deutschland, das als Einschnitt, und gehe von dort aus rückwärts bis ins Jahr 1917 und versuche immer wieder Punkte ausfindig zu machen, wo die Revolution eine andere Entwicklung hätte nehmen können. Die gab es. Die gab es auch über das Jahr 1939 hinaus noch. Jedes Mal wenn eine Lockerung der Parteiführung ermöglicht wurde, beispielsweise nach Stalins Tod 1953 in Berlin oder in Osteuropa 1956, in Ungarn 1968 insbesondere in Prag, so gab es immer wieder Möglichkeiten und selbst noch 1989, sagen einige Leute, gab es die Möglichkeit für eine andere Entwicklung. Jedes Mal sind diese Möglichkeiten sehr viel dünner, schwächer als früher. Und 1921 sind sie wahrscheinlich am allerstärksten. Das ist der größte Hoffnungspunkt für eine emanzipatorische Entwicklung der Revolution. Aber auch in den Folgejahren gibt es noch sehr viel emanzipatorische Aufbrüche, Veränderungen und Transformationen, aber meist auf anderen gesellschaftlichen Gebieten. Also wenn man die klassischen politologischen Begrifflichkeiten nimmt, dann ist die Revolution als politische 1921 erstmal erledigt, aber auf kulturellem Gebiet, eben zum Beispiel auf der Ebene von Sexualpolitik und so weiter, Literatur, Kunst, aber auch, wenn man es unter diesem Begriff framen will, Geschlechterpolitik und so, passiert noch sehr viel emanzipatorisch und der Kampf ist noch lange nicht entschieden.
Zur historischen Methode, alternative Modelle zu rekonstruieren, wie die Geschichte hätte verlaufen können. Ist dabei der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann der Startpunkt oder wie funktioniert das?
Also das Modell ist auch jetzt nicht nur von dem einen Historiker Jörg Rössler, sondern das ist eine ganze Schule innerhalb der Geschichtswissenschaft, eine minoritäre Schule, die sagen, so können wir an Geschichte rangehen und so an Geschichte ranzugehen. Also alternative Entwicklungsverläufe zu diskutieren, bringt Erkenntnisse, während vermutlich eine Majorität in der Geschichtswissenschaft sind, das ist keine Wissenschaft, weil wir müssen uns immer schön auch an die Fakten halten. Aber innerhalb dieser Debatte versuchen die Leute, die für eine kontrafaktische Geschichtsschreibung oder individual historische Geschichtsschreibung stehen, natürlich ihre Position als wissenschaftliche zu legitimieren gegenüber bloßer Fantasterei oder reiner Literatur und versuchen Kriterien zu entwickeln, wie so eine Alternativgeschichtsschreibung sich eben abgrenzen kann von ich setze mich als Schriftsteller hin und denke mir einfach irgendwie aus, was ich geil gefunden hätte. Und ein paar dieser Kriterien habe ich ja genannt. Eine Möglichkeit, relativ wenig von außen rantragen, sondern zu schauen, welche Akteurinnen gab es, die für eine alternative Politik standen, wo haben die sich geäußert und welche Entscheidungen hätten die treffen können, hätten die unter welchen Bedingungen welche Entscheidungen treffen können, um eine andere Politik durchzusetzen. Und ich nehme diese Ausgangsgeschichte von Alexander Bergmann tatsächlich als Anfang und auch als Ende, um zu fragen, war das wirklich der schönste Tag in seinem Leben oder nicht? Meine These ist, es kann der schönste Tag seines Lebens gewesen sein, wenn es zu diesem Zeitpunkt noch Optionen darauf gab, dass die Revolution gelingt. Wenn es die zu dem Zeitpunkt nicht mehr gegeben hätte, dann hätte er einfach eine Illusion aufgesessen, hätte er sich einfach getäuscht. Wenn das aber noch in eine andere Richtung hätte gehen können, dann hat er sich nicht getäuscht und das war wirklich der schönste Tag seines Lebens. Und am Ende des Buches wird natürlich diese Frage dann beantwortet. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Und ich beginne halt mit tatsächlich realhistorischen Modellen. Ich gucke, wie ist die Revolution tatsächlich gelaufen in Petrograd und das vergleiche ich mit anderen Revolutionsversuchen auf diesem riesigen russischen Territorium, in Finnland beispielsweise, wo sie eine ganz andere Entwicklung genommen hat, und in der Region um die Wolga herum, wo sich rechte sozialrevolutionäre Menschewiki, also andere sozialistische Gruppierungen, zusammengefunden hat, um ein anderes Modell zu realisieren. Alle scheitern und von dort aus geht dann die Suche tiefer rein. Und ich entwickle das an den drei großen Fragen oder Forderungen der Revolution: Land, Frieden und Sowjets, also Werte. jedes Mal mit der Frage, gab es in Wirklichkeit.
Nochmals zur Methode. Wie ist die Quellenlage? Ist viel verloren gegangen?
Also die Quellenlage ist tatsächlich sehr gut und es ist sehr gut aufgearbeitet. Ich spreche zum Beispiel auch gar kein Russisch. Ich konnte auch jetzt nicht in die Archive gehen, aber allein auf Englisch sind zur russischen Revolution über 20.000 Bücher veröffentlicht worden. Und nachdem ich die alle gelesen hatte, hatte ich gar keine Zeit mehr, Russisch zu lernen. Es gibt natürlich auch Konjunkturen in der Geschichtswissenschaft, in der Auseinandersetzung mit der russischen Revolution. Man kann zum Beispiel auch analysieren, also selber eine Meta-Geschichtsschreibung dieser Geschichtsschreibung, wann wurde welche Perspektive bevorzugt und wann welches Analysekriterium, welche Beurteilung und wann gab es einen Peak. Zum Beispiel ganz eindeutig festzustellen, ab 68 oder um 68 rum die allermeisten Publikationen zur russischen Revolution. Da ist es halt wirklich crucial. Da ist es die politische Frage. Alle politischen Fragen der Gegenwart werden immer mit Rekurs auf die russische Revolution beantwortet. Und davon, wann man das Ende der russischen Revolution ansetzt, also die Antwort auf die Frage, die du eben gestellt hast, davon konnte man exakt ablesen, wie jemand politisch steht und wie die zum Beispiel zur Frage des der kubanischen Revolution oder der Außenhandel oder Geschlechterpolitik und so weiter steht. Wenn man sagt 1921, das war sehr klar. Andere sagen halt 1953, Stalins Tod, das hat Sarah Wagenknecht immer behauptet, da weiß man auch sofort, wo die Personen stehen, dass das nichts mehr werden wird. Die Quellenlage war bis 89, 90 oder Anfang der 90er Jahre schlechter, weil viele der Sachen halt weggeschlossen waren und für viele Historiker nicht zugänglich waren. Was einer der Gründe ist auch dafür, dass viele Texte, die in der Zeit erschienen sind, sich sehr stark an offiziellen Dokumenten entlanghangeln. Also jetzt zum Beispiel dieses Protokoll der Kommunistischen Nationale, Protokoll der Partei, da ist man natürlich rangekommen, die lagen alle so offen. Aber wie ich ja auch gesagt habe, war gerade die stalinistische Herrschaft sehr darum bemüht, diese Geschichte permanent zu verändern. Ich weiß nicht, es gab jetzt auch diesen Film Stalin's Death. Da sieht man das im Abspann auch, da sind die ganze Zeit so Bilder mit ganz vielen Leuten und dann die Hauptfiguren werden immer so ausgewischt, rausradiert oder andere stellen sich davor. Da wird permanent halt Geschichte verändert. Aber sie haben mal die Datenakten nicht vernichtet, sondern einfach weggesperrt. Und deswegen konnte man die später dann auch wieder öffnen. Dann gibt es immer politische Konjunkturen, Putin, blala, manchmal kommt man auch wieder nicht an Sachen ran. Aber eigentlich sind danach sehr, sehr viele Sachen zugänglich gemacht worden und da gibt es auch immer noch viele russische Historikerinnen, die da sehr verdienstvolle Arbeit leisten, das Zeug an die Öffentlichkeit bringen und dann wiederum deutsche Historiker und Übersetzerinnen, die das dann wieder übertragen. Und da sind jetzt auch gerade 2017 nochmal viel Zeug erschienen, wo man auch wirklich diese oppositionellen Parteien oder Gruppierungen rekonstruieren kann.
Zwei Fragen. Die Vergangenheit wirkt auf die Gegenwart. Was bedeutet es dann heute, wenn man sich auf die russische Revolution anders beziehen kann, weil man diese anderen historischen Möglichkeiten mit im Blick hat? Und wie funktioniert es, die Geschichte der verlorenen Kämpfe zu schreiben? Das heißt auch die Geschichte der Personen, die unterlegen waren, die umgebracht wurden oder deren Geschichte ausgelöscht wurde und die sie daher ja selbst nicht so weiter erzählen konnten wie die Sieger der Geschichte.
Also mein Einsatz in diese kontrafaktische Geschichtsschreibung der Revolution ist ein doppelter. Erstens gehe ich davon aus, wenn diese Revolution einen anderen Verlauf genommen hätte, dann würden wir heute ein anderes Leben leben. Und wenn sie einen emanzipatorischen Verlauf genommen hätte, würden wir heute ein emanzipatorisches, ein besseres Leben leben. Und daran anschließend denke ich, dass ich aus diesem ersten sozialistischen Revolutionsversuch und auch seinem Scheitern, seinen Niederlagen Antworten finden lassen für eben künftige Revolutionen. Mindestens lässt sich das ja als gigantisches Experiment verstehen, über das auf jeden Fall reflektieren muss, wer wirklich für eine ganz andere Welt kämpft. Und dabei, bei dem Versuch, mögliche Alternativen auszugraben und das Verschüttete zu bergen, stößt man genau auf diese Probleme, die du beschreibst, weil die uns prägnante, in unseren Köpfen befindende und auch mit Bildern gestützte Erinnerung ist halt die Hegemoniale, die Erinnerung der Siegerin. Und dort gibt es, das habe ich auch versucht zu benennen, ja diese kuriose, seltsame Komplizenschaft zwischen Stalinismus und Antikommunismus. Die sind sich ja ziemlich einig in der Beschreibung der Geschichte. Deswegen erscheinen ja auch so von bürgerlichen Historikern Bücher, die heißen Hof des Roten Zaren. dass Stalin einfach sozusagen die Fortführung von Bürger, von Herrschaft gab es immer, wird es immer geben. Und das war jetzt irgendwie nochmal vielleicht besonders brutal, weil man halt überhaupt versucht hat, da rauszukommen. Und die Aufgabe besteht eben darin, diese zum Schweigen gebrachten Stimmen wieder auszubuddeln und an die Öffentlichkeit zu bringen und die in die Erinnerung einzuspeisen, sobald es möglich ist. Also die Leute, die umgebracht wurden, konnten natürlich nur bis zu diesem Punkt sprechen und darüber hinaus sprechen als verschriftlichtes Sprechen, also Schreiben, ja sowieso nur sehr wenige. Das ist vielleicht auch nochmal eine Einschränkung. Wir wissen vielleicht einiges zum Beispiel über Machno, diesen berühmten Anarchisten, der eben die Macht auf China in der Ukraine angeführt hat. Ist ja auch immer ein bisschen paradox, ne, im Anarchismus, dass es dann trotzdem Anführerinnen gibt. Aber über die Leute darum herum ist natürlich viel weniger bekannt. Und wenn man jetzt die Idee hätte, über einfach eine Anarchistin, eine bäuerliche Anarchistin mal so eine Biografie zu schreiben, dann würde das natürlich sehr, sehr viel schwerer fallen. Aber es erscheint demnächst, also am Ende des Jahres, deswegen rede ich auch vielleicht so viel darüber beim Nautilus, eine Biografie von Machno, die, ich weiß nicht, wer es kennt, es gibt mal von der Enzensberger, hier Hans-Joachim Enzensberger, der hat mal so ein Buch rausgebracht, Der kurze Sommer der Anarchie, wo er relativ wenig selber geschrieben hat, sondern die ganze Geschichte nur aus so Montagen von kleinen Zitaten, Quellen zusammengestellt hat. Und das macht dieser Autor, der selber auch Russisch spricht, so ähnlich, der hat viel auch übersetzt aus dem Russischen, aus dem Ukrainischen und lauter so Erinnerungsberichte von so Leuten um Machno rum oder Polizeiberichte und so weiter und so entsteht dann einfach eine Collage verschiedener Perspektiven, die dann aber diese eine Figur halt so wieder auferstehen lässt.
Die nächste Frage bezieht sich auf die Bauern. In vielen Revolutionen war es ein Problem, dass sich die Bauern gegen Kollektivierungen gesperrt haben oder Landreformen gewaltsam gegen sie durchgeführt wurden. Auch im Stalinismus sind viele Millionen Bauern gestorben. War vor diesem Hintergrund die Reform von 1921 nicht sinnvoll, um nicht gewaltsam gegen die Bauern vorgehen zu müssen?
Das ist auf jeden Fall die schwierigste und die wichtigste, entscheidendste Frage in der Revolution. Weil wir müssen uns so veranschaulichen, dass Russland zu dieser Zeit halt noch viel, viel agrarwirtschaftlicher geprägt ist als Westeuropa, was ja auch zu dieser Zeit noch sehr viel agrarischer war, als es heute ist. Aber in Russland zu der Zeit leben halt 90% der Menschen auf dem Land. Das ist einfach ein Land der Bäuerinnen. Also ist die Frage, wie die Landfrage entschieden wird, die entscheidende Frage der Revolution. Und es gibt Leute, zum Beispiel Hannah Arendt, die ist ja auch nicht unsympathisch, die genau in dieser neuen ökonomischen Politik eigentlich so die Hoffnung auf Öffnung oder so sehen, aber halt dann so ein liberal-demokratisch-kapitalistisches Modell sehen. Und die Frage ist halt, ob es dazu noch eine Alternative gab, ob das die beiden Optionen sind, die sich in der Revolution stellen, entweder stalinistische Kollektivierung, Gulag und Umbringen oder kapitalistische Entwicklung. Und einer der entscheidenden Ansatzpunkte für eine Antwort ist in dem Wort wieder versteckt, was du eben verwendest, ist wieder Kapitalismus einzuführen. Die Frage ist, gab es eigentlich schon Kapitalismus in der Landwirtschaft in Russland und welchen Einfluss hatte die? Und das ist auch eine Frage, die schon in der Jahrhundertwende ziemlich kontrovers diskutiert wird, auch vor allem von Leuten wie Trotzki, Bucharin und Kautsky, die sich da in so einer sehr prominenten Diskussion ziemlich hitzig die Köpfe einschlagen. Auch Rosa Luxemburg redet dort mit. Kurz gesagt meine ich, die liegen alle falsch. Wer in dem Fall richtig liegt, ist ganz überraschend der Vorgänger von denen, Karl Marx. Der kriegt Ende des 19. Jahrhunderts einen Brief gestrickt von einer Sozialistin, Sozialrevolutionärin Vera Sasulitsch. Und die sagt, Hammer, hier lesen total viele Leute dein Buch, das ist irgendwie durch die Zensur geschlüpft, weil die Zensoren dachten, das handelt von England. Das ist außerdem so schwierig, das hat keine politische Sprengkraft. Und jetzt lesen die das alle und denken, die müssen genau das gleiche machen wie in England, also erstmal schön Kapitalismus durchziehen und dann sozialistische Revolution draufbauen. Verstehen die dich eigentlich richtig? Oder liegen eigentlich die Leute richtig, die sich selber nicht Marxisten nennen? Und da ist Marx so redlich, dass er sich hinsetzt und erstmal Russisch lernt und dann wirklich jahrelang sich in das Studium der russischen Landwirtschaft vertieft und insbesondere der Dorfkommunen der Obchina oder des Mir. Und nach diesen Studien schreibt er 3 Entwürfe, einen schickt er ab. Die Antwort ist eindeutig. Nein, Russland muss, um zum Kommunismus zu kommen, nicht durch den Kapitalismus durchgehen. Es muss nicht die Entwicklung nachholen, die der Westen durchlitten hat, weil es auf dem russischen Land schon Ansätze für eine sozialistische Produktionsweise gibt, weil es in der Mir, in der Obchina, kein Privateigentum an Land gibt. Also nur ganz kleine Teile des russischen Landes, das ist natürlich 1920 schon anders als 1860 oder so, aber trotzdem, und Engels behauptet das auch im Vorwort, trotzdem sind nur kleine Teile des besonders fruchtbaren im Westen gelegenen Landes schon kapitalisiert, da gibt es wirklich schon kapitalistische Landwirtschaft und die anderen werden noch, und zwar extrem unproduktiv und der heftigste Armut und in sehr patriarchalen Verhältnissen mit Allmende eigentlich betrieben. So, wo sich die Dorfältesten treffen und immer das Land neu verteilen. Und da, sagt er, gibt es die Möglichkeit anzuknüpfen, eine andere Landwirtschaftspolitik zu realisieren, die nicht von außen mit Gewalt kommt, sondern an die bestehenden Strukturen anknüpft und dann aber halt den politischen Kampf viel stärker ins Zentrum rücken würde. Das wäre an der Stelle tatsächlich ein feministischer Kampf gegen diese patriarchalen Traditionen. Und es gibt da wiederum auch Akteurinnen in der russischen Revolution, die das featuren. Teilweise mit Bezug, meistens ohne Bezug auf Marx. Es gibt Leute innerhalb der bolschewistischen Partei, Schajanow, mit dem setze ich mich lange auseinander. Und es gibt die Machnovchina, die als bäuerliche Revolutionärin. Aber vor allen Dingen gibt es Maria Spiridonova von den Sozialrevolutionären, die auch Landwirtschaftskommissarin in der Revolutionsregierung ist und die eine ganz andere Politik im Umgang mit den bäuerlichen Räten bevorzugt als die Bolschewiki.
Gab es nach 1917 Überlegungen, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, die auf Basis solcher Landkommunen sowohl Städte als auch eine Armee am Leben erhält?
Gab es. Also die Anarchistin da in der Machnovchina, die waren ohnehin nicht besonders theoretisch aufgestellt und hatten auch jetzt in dem Kampf, den sie geführt haben, relativ wenig Zeit, jetzt größere gesellschaftspolitische Entwürfe zu machen. Der Tschajanow, über den ich eben gesprochen habe, der bei den Bolschewiki war, der hat sogar so eine Utopie geschrieben, die heißt Reise in das Land meines Bruders. Das ist so eine, findet das auch im Internet in einer recht schlechten Übersetzung, aber das ist einfach so eine Science-Fiction-Story, die spielt 1930, also genau zu der Zeit, wo dann eigentlich die miesen Entkulakisierungen und Gulagisierungen so abgehen. Aber er hat das 10 Jahre vorher geschrieben und fantasiert sich da so eine schöne Zukunft, die er so ganz bäuerlich geprägt denkt. Da gibt es irgendwie sehr schöne emanzipatorische Momente drin und auch ganz, kurz gesagt, schrecklich reaktionäre, weil er sich dann so eigentlich in so ein platonistisches Modell vom weisen Führer oder so rein. Also, es gibt keine politischen Konflikte, die Bauern herrschen, aber sie herrschen durch ihre weisen Männer. So ein bisschen so ein Dorfältestenrat, wie sie den halt irgendwie auf dem Land hatten. Aber bei den Sozialrevolutionären, wo auch immer eine harte Auseinandersetzung stattgefunden hat, eben die Frage, romantisieren wir die Bäuerinnen nicht eigentlich? Und das ist nämlich auch genau die Grenze zwischen den einen und den anderen, dass die einen denken, ach, das ist wunderschön, diese Bäuerin, so ein bisschen wie in den 70er Jahren hier so Arbeiterinnen so fantasiert wurden, so, oder die Völker, die sich befreien, so dann ähnlich halt die Bäuerin und andere, die Bolschewiki, die verachten. This being said, hatten die linken Sozialrevolutionäre andere Vorstellungen davon, wie bäuerliche Selbstorganisation aussieht. Und das hieß vor allem, dass die Räteorganisation, also diese radikal-demokratische Räteorganisation, ein ganz anderes Gewicht bekommen würde. So wie es eigentlich auch 1917 erstmal beschlossen wurde.
Ihr hörtet O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Bini Adamczak stellte am 19. April 2018 ihr Buch »Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann« vom womöglichen Gelingen der russischen Revolution in Freiburg vor. Das Buch ist 2017 bei Edition Assemblage erschienen.